Haben Sie es gemerkt? Vermutlich eher nicht, außer Sie sind wirklich Teil der internationalen Klimapolitik, dann wahrscheinlich schon. Vor wenigen Tagen sind in Bonn die Vorverhandlungen für den nächsten Weltklimagipfel zu Ende gegangen. Der wird diesen November in Baku in Aserbaidschan stattfinden. Und wie schon im vergangenen Jahr steht diese für unser aller Leben so wichtige Konferenz im Schatten der angespannten Weltlage. Kriege in Gaza, Krieg in der Ukraine, Krieg im Sudan, dann noch das ewige Ringen um Taiwan und natürlich das globale Superwahljahr 2024 mit der US-Präsidentschaftswahl als Höhepunkt kurz vor dem Klimagipfel. Das nimmt natürlich Aufmerksamkeit von diesem existenziellen Thema Kampf gegen die Klimakrise, das, und das kann man, glaube ich, nicht anders sagen, drängender ist als je zuvor. Andererseits aber hängt dieser Kampf eben doch direkt zusammen mit den anderen Entwicklungen auf dem Globus. Wie genau und welche Themen in Baku besonders wichtig werden, das möchte ich jetzt besprechen mit Jule Könnecke und Ole Adolfsen aus der SWP-Forschungsgruppe Globale Fragen. Hallo Ihnen beiden.
Hallo.
Ja, hallo.
Und mein Name ist Dominik Schottner. Hallo auch von meiner Seite. Frau Könnecke, Herr Adolfsen, Sie waren ja beide in Bonn bei diesen Vorverhandlungen dabei. Wie stark geprägt waren die denn von der aktuellen Weltlage? Was hat man davon dort gespürt?
Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also zum einen bekamen die Verhandlungen medial wirklich sehr wenig Aufmerksamkeit. Und zum anderen sehen wir momentan einfach wirklich, dass sich globale Krisen und Konflikte auch auf die internationale Klimapolitik auswirken und letztendlich teilweise auch den multilateralen Prozess erschweren. Also viele ärmere Länder haben aufgrund der Schuldenkrise Schwierigkeiten, Mittel für den Klimaschutz bereitzustellen. Viele kämpfen immer noch mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Sie haben es angesprochen, der Konflikt zwischen Israel und der Hamas ist extrem polarisierend und hat die Spannungen zwischen dem globalen Norden und Süden vertieft. Und Vorwürfe selektiver Unterstützung und doppelter Standards nehmen zu, zum Beispiel im Hinblick auf Deutschlands militärische Unterstützung Israels trotz der Verletzung des Völkerrechts in Gaza. Und gleichzeitig sehen wir natürlich, dass die Klimakrise unaufhaltsam voranschreitet. Wir haben immer häufiger und intensiver auftretende Extremwetterereignisse mit wirklich verheerenden Folgen. Und das alles hat definitiv Auswirkungen auf die Klimaverhandlungen. Und hinzu kommt, dass wir gerade mitten in einem Superwahljahr sind. Also in über 60 Ländern auf der Welt wird gewählt. Das ist fast die Hälfte der Weltbevölkerung, die zusammen etwa die Hälfte der weltweiten Treibhausgase ausstoßen. Und auch das wird natürlich Auswirkungen haben, die noch nicht abzusehen sind. Also die US-Wahl findet tatsächlich eine Woche vor der Weltklimakonferenz, der COP29, statt. Und die Zusammenarbeit zwischen den USA und China, insbesondere im Hinblick auf besonders strittige Themen, war in der Vergangenheit häufig entscheidend für den Ausgang der Verhandlungen. Mhm. Und das wird dieses Jahr während des Wahlkampfs definitiv schwieriger.
Aber wie war es tatsächlich vor Ort? Also da kommen ja viele tausend Menschen zusammen, auch Menschen aus den Ländern, in denen gerade die Prioritäten eher woanders liegen als auf der Bekämpfung der Klimakrise. Hat das irgendwie vor Ort eine Rolle gespielt? Oder Sie hatten Hochwasser angesprochen, das Tagungszentrum liegt direkt neben dem Rhein. Hat man davon irgendwas gespürt?
Ja, ich würde sagen, insgesamt zumindest am Level der geopolitischen Spannung gemessen, überraschend wenig. Das ist natürlich nur auf den engen Verhandlungsprozess bezogen. Aber wie gesagt, das Gebäude ist direkt am Rhein, der ist fast über die Ufer getreten, aber eben auch nur fast. Das hat zu vielen Metaphern geführt.
Also, dass man gesagt hat, hier sieht man die Klimakrise direkt am Werk vor unserem Verhandlungsgebäude.
Der Pegel ist am Maximum, aber es ist eben noch nicht so, dass wir die Verhandlungen jetzt verschieben müssten. Auch bei der Eröffnungssitzung zum Beispiel, das fand ich so ganz illustrativ, gab es zwei kurze Unterbrechungen. Einmal gab es die russische Delegation, die sich über fehlende Visa beschwert hat, und dann gab es eine pro-palästinensische Protestaktion. Aber der Prozess ging dann doch schnell weiter, die Arbeit wurde aufgenommen und die Tagesordnung auch eigentlich relativ schnell verabschiedet. Also man sah so ein bisschen, dass diese geopolitischen Spannungen ja vermehrt einwirken, aber dass sie eben noch nicht wirklich die Verhandlungen dominieren.
Das heißt, die Verhandlungen sind relativ glatt dann gelaufen oder wo stehen die jetzt aktuell gerade?
Die Verhandlungen selbst sind nicht glatt gelaufen, das tun sie aber auch ohne geopolitische Spannung nicht immer. Es ist auf jeden Fall gerade ein sehr interessanter Moment. Ich glaube, da kann man auch einmal so ein bisschen zurücktreten. Wir sind ja weiterhin dabei, dass wir versuchen, das Pariser Abkommen umzusetzen.
Von 2015?
Von 2015. Und wir sind jetzt so ein bisschen in einer neuen, interessanten Phase. Normalerweise haben wir ja diese jährlichen Weltklimagipfel. Die sind thematisch meistens relativ losgelöst voneinander. Jetzt haben wir so ein bisschen eine neue Situation mit 3 aufeinanderfolgenden Gipfeln in 3 Jahren, die so ein bisschen, so ein Dreierpack sind, das eng zusammenhängt und eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Schon kurz anfangs erwähnt, der letzte Klimagipfel in Dubai im letzten Dezember, da ging es um diese erste globale Bestandsaufnahme. Jetzt in diesem Jahr folgt eben in Baku COP29, da wird es um Klimafinanzierung gehen. Und dann kommt COP30 in Brasilien, wo im Vorhinein diese wichtigen neuen nationalen Klimabeiträge eingereicht werden müssen. Und was wir jetzt sehen, ist, dass diese Themen inhaltlich, aber auch politisch zusammenhängen. Vor allem auch dadurch, dass die 3 Präsidentschaften dieser Weltklimagipfel, also UAE, Aserbaidschan und Brasilien, zusammen die sogenannte Troika gebildet haben. Diese Troika soll jetzt erstmal ein bisschen mehr Kontinuität in den Prozess bringen.
Also organisatorisch sich einfach auch enger verflochten haben und inhaltlich dann dadurch auch.
Genau, und das geht so ein bisschen zusammen eben. Sie haben sich auf die Fahne geschrieben, dass sie die Mission 1.5 fortführen wollen. Heißt, diese neuen Klimabeiträge, die an COP30 fertiggestellt werden, sollen versuchen, das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten. Aber, und ich glaube, da kommen wir dann so ein bisschen später auch noch drauf zu sprechen, es geht jetzt dieses Jahr zuerst mal um Geld und dadurch entsteht eine besondere Dynamik.
Das große Problem der Finanzierung, Frau Königke. Klimaschutz, das ist eine Binse, gibt es natürlich nicht kostenlos. Er ist sogar richtiggehend teuer, aber er ist immer noch günstiger, als einfach sehenden Auges in die Klimakrise zu laufen und nichts zu tun. Jetzt gibt's im November das Ziel, ein neues Klimafinanzierungsziel zu beschließen. Wie viel Geld braucht's denn und wer soll es dann bezahlen?
Ja, der Gesamtinvestitionsbedarf der Entwicklungs- und Schwellenländer mit Ausnahme von China wird auf 1 Billion US-Dollar im Jahr 2025 und 2,4 Billionen US-Dollar im Jahr 2030 geschätzt. Mhm. Und in den Jahren 2021 und 2022 lagen die weltweiten durchschnittlichen Klimainvestitionen, also sämtliche öffentliche und privaten Finanzflüsse, die irgendwie klimarelevant sind, bei rund der Hälfte, also nur bei 1,3 Billionen US-Dollar. Die Lücke ist also immens. Und die Klimafinanzierung wiederum, also die finanzielle Unterstützung der Industrieländer für die Entwicklungsländer bei der Reduzierung von Treibhausgasemissionen und bei der Anpassung an den Klimawandel, ist nur ein kleiner Teil dessen. Und das ist traditionell einfach ein sehr stark polarisierendes Thema zwischen Industrie- und Entwicklungsländern, insbesondere weil die Industrieländer ihr Versprechen, bis 2025 jährlich jeweils 100 Milliarden US-Dollar Klimafinanzierung zu mobilisieren, lange nicht eingehalten haben. Also das erste Mal wurde das Versprechen bereits auf dem Kopenhagener Klimagipfel im Jahr 2009 gemacht und im Rahmen des Pariser Klimaabkommens 2015 haben sich die Staaten dann darauf geeinigt, die Zusage bis 2025 zu verlängern. Und dem neuesten OECD-Bericht zufolge haben sie die Zielmarke im Jahr 2022 zwar erstmals erreicht, das ist allerdings 2 Jahre später als zugesagt. Und das hat natürlich das Vertrauen vieler Entwicklungsländer in den multilateralen Prozess einfach extrem geschwächt. Mhm. Und auf der diesjährigen Klimakonferenz im November soll, wie gesagt, ein neues Klimafinanzierungsziel beschlossen werden, das New Collective Quantified Goal mit der komplizierten Abkürzung NCQG, das auf das Ziel von den 100 Milliarden US-Dollar bis 2025 folgen soll.
Okay, das ist sehr viel Geld, Frau Königke. Wer möchte, wer kann das vor allem eigentlich auch zahlen und unter welchen Voraussetzungen möglicherweise auch?
Das ist tatsächlich einer der großen Knackpunkte in den Verhandlungen und auch einer der Gründe, warum wir jetzt nach Bonn viel mehr eine lange Liste an ganz verschiedenen Optionen haben als konkrete Vorschläge. Also dieses 100 Milliarden Ziel, diese Zusage, die galt für Industrieländer. Aber die Begriffe Industrieländer und Entwicklungsländer wurden im Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen nie ausdrücklich definiert. Und die Position der meisten Industrieländer ist, ja, wir sind bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen, aber es sind andere zusätzliche Geldgeber nötig, Denn diese Einteilung in Industrie- und Entwicklungsländer, so das Argument, spiegelt einfach nicht mehr die aktuellen Gegebenheiten wider. Also insbesondere Deutschland, die EU und die USA fordern, dass sich weitere Länder, die inzwischen einfach einen ähnlichen oder sogar höheren teilweise Wohlstand und ähnliche Emissionswerte, gemessen in absoluten Zahlen oder pro Kopf aufweisen, dass diese Länder sich an diesem neuen Ziel beteiligen und auch Klimafinanzierung leisten. Insbesondere fordern sie das im Hinblick auf China, aber auch die Golfstaaten. Und die Entwicklungsländer wiederum, die meisten lehnen eine Ausweitung dieser Geberbasis ab und betonen eben die historische Verantwortung der Industrieländer, verweisen auf die Konvention und ja betonen einfach den enormen Bedarf an Finanzmitteln, den sie brauchen, auch angesichts der Schuldenkrise und der Klimafolgen.
Ja, wir hatten eingangs ja auch über die vielen Kriege und Krisen gesprochen, die es aktuell auf der Welt gibt. Und dafür scheint offensichtlich sehr schnell sehr viel Geld bereit zu stehen. Gerade eben erst sind wieder Zahlen rausgekommen, wie viel Geld die NATO-Mitgliedsländer bereit sind, in die Rüstung zu stecken. Insgesamt kann man sagen, im vergangenen Jahr 2023 sind die Ausgaben für Rüstung weltweit um ungefähr 7 Prozentpunkte gestiegen. Das ist ja Geld, was bei der Klimafinanzierung am Ende fehlt, oder Herr Adolfsen?
Ja, es stimmt. Natürlich ist grundsätzlich, dass genug Geld im System ist und vorhanden ist. Und man muss auf jeden Fall sagen, dass die Krisen der letzten Jahre und auch die sicherheitspolitischen Herausforderungen natürlich die Bedingungen für mehr Klimafinanzierung jetzt nicht verbessern. Gleichzeitig ist natürlich auch schwer, das einfach so gegeneinander aufzurechnen. Man sieht, glaube ich, einfach, dass zum Beispiel an den Debatten über den deutschen Haushalt über das letzte Jahr hinweg oder auch jetzt einfach am Ergebnis der EU-Wahlen, dass es echte politische Barrieren für mehr Klimafinanzierung gibt in westlichen Ländern. Und diese Barrieren werden derzeit eher stärker. Es gibt auch so ein bisschen aus diesem Grund jetzt seit längerem Diskussionen über sogenannte innovative Quellen für Klimafinanzierung. Also wo kann man noch Geld herkriegen, was nicht einfach aus klassischen öffentlichen Haushalten kommt?
Was wären das für Quellen?
Es gibt verschiedene Ideen. In Bonn war so ein bisschen, weil wir jetzt gerade über die Militärausgaben reden, in Bonn kam so ein bisschen mehr oder weniger aus dem Nichts ein Vorschlag der arabischen Staaten, wir könnten auch westliche Rüstungsunternehmen besteuern. Das klingt natürlich auch erstmal sinnvoll, aber man muss sagen, das kam aus dem Nichts, da stand jetzt kein größeres Konzept dahinter. Und so eine Steuer kann natürlich auch einfach nicht schnell im Klimaprozess beschlossen werden. Wenn man sich dann anschaut, dass die arabischen Staaten natürlich einer der größten Importeure westlicher Rüstungsprodukte sind, muss man in dem Fall, glaube ich, sagen, dass es sich hier wahrscheinlich eher um Verhandlungstaktik handelt. Es gibt aber, und das ist vor allem außerhalb des UN-Klimaprozesses, durchaus konkretere, vielversprechendere Vorhaben. Am weitesten ist derzeit wohl die Idee, dass man eine Steuer auf Emissionen in der internationalen Schiffsfahrt erhebt. Ist auch ein wichtiges Thema, aber dadurch läuft das Ganze natürlich über die internationale Schifffahrtorganisation und die will erstmal jetzt, wenn in ihrem Bereich, in ihrem Sektor Gelder eingenommen werden, das nicht einfach an einen Klimafonds überweisen, sondern die will damit die Dekarbonisierung des Schiffsverkehrs vorantreiben, also da steht noch so ein bisschen die Politik aus.
Eine andere große Frage, aber eben eng verknüpft auch mit der Finanzierung, ist ja, was kann jedes Land leisten, um weniger zu emittieren, um die Erwärmung des Klimas aufzuhalten. Man nennt es die nationalen Klimabeiträge oder abgekürzt NDC. Wie hängt Finanzierung mit diesen nationalen Klimabeiträgen zusammen?
Ja, das ist genau die Frage mit dem politischen Sprengstoff der Zeit. Wenn wir kurz einen Schritt zurück machen, diese nationalen Klimabeiträge sind ja mehr oder weniger das Herzstück des Paris-Abkommens, die müssen alle 5 Jahre eingereicht werden. Sie müssen eingereicht werden. Was drinsteht, ist aber größtenteils den Ländern überlassen. Das heißt, die Frage ist jetzt immer, wie kann man sicherstellen, dass trotz dieser Freiwilligkeit die Beiträge angemessen hoch ausfallen? Dafür gibt es im Paris-Abkommen einen Komplex an Regeln. Zum Beispiel diese globale Bestandsaufnahme, die wir letztes Jahr hatten, die gehört dazu.
Der Global Stocktake.
Genau, der Global Stocktake. Was jetzt nicht dazu gehört, ist eigentlich das internationale Finanzierungsziel. Das jetzt aber durch die Reihenfolge der COPs, die ich am Anfang angesprochen habe, vor diesen nationalen Klimabeiträgen steht. Grundsätzlich sollen natürlich Industrieländer auch Entwicklungsländer bei ihren Beiträgen und bei der Umsetzung vor allem unterstützen. Aber durch genau diese Timeline, die muss man sich einmal vor Augen halten, diese neuen nationalen Klimabeiträge sollen im Februar 25 eingereicht werden. Im November vorher ist eben diese COP zur Finanzierung in Baku. Was wir jetzt einfach von Seiten vieler Schwellen- und Entwicklungsländer sehen, ist, dass sie mehr oder weniger explizit sagen, wir machen unser Level an Ambitionen bei Minderung, also wie viel CO2 versuchen wir einzusparen, wie hoch fallen unsere Ziele aus? Wir machen das abhängig davon, wie hoch dieses Klimafinanzierungsziel im November ausfällt. Mhm. Und aus deren Sicht ist das ein...
Das heißt, je teurer, desto weniger emittieren wollen Sie, sind Sie bereit zu emittieren? Oder wie ist da der Zusammenhang?
Je kleiner das Ziel ausfällt, je kleiner das Unterstützungsangebot der Industriestaaten, desto weniger wären Sie bereit, an hohen Minderungszielen danach einzureichen. So. Mhm. Das ist auch aus Sicht der Troika jetzt eher ein Feature als ein Fehler. Die Troika hat diesen Zusammenhang sehr explizit gemacht zu Beginn des Jahres. Sie nennen das dann im UN-Sprich Ambitionen neu denken. Ganz anders sehen das natürlich die Industriestaaten, weil die sagen, und eigentlich ist es im Paris-Abkommen so vorgesehen, dass wir erst ambitionierte Ziele machen und dann über Finanzierung und Umsetzung reden. Und hier sehen wir jetzt ein bisschen, dass eben wieder diese Konfliktlinie zwischen Industrie und Entwicklungsländern aufbricht. Mhm.
Und ich glaube, was noch wichtig ist zu ergänzen, ist, dass es natürlich nicht nur um die Bereitschaft geht, sondern tatsächlich auch die Fähigkeit, weil einfach vielen Ländern die Mittel fehlen. Und eigentlich steht ja hinter diesem Prinzip der Klimabeiträge die Hoffnung, dass die Unterschiede der Beiträge zwischen Industrieschwellen und Entwicklungsländern kleiner werden. Also unter anderem deswegen sind sie freiwillig. Und jetzt dominiert aber wieder dieser alte Verteilungskonflikt. Und eine Gefahr, die damit einhergeht, ist zum Beispiel, dass die Qualität dieser Beiträge, also der NDCs, abnimmt, wenn mit ihrer Erarbeitung so lange gewartet wird. Also das sind einfach nicht nur Ziele, sondern wirklich hochkomplexe Planungsdokumente, die unheimlich viel administrative Vorarbeit erfordern.
Hm. Herr Adolfsen, Sie hatten ja auch gerade den Global Stocktake schon angesprochen. Ich nenne das jetzt einfach mal einen globalen Kassensturz. Wo steht die Welt in Sachen Klimaziele? Wo steht sie denn? Frage an Sie beide.
Ja, beim globalen Kassensturz stehen wir so, dass wir den jetzt mehr oder weniger umsetzen wollen. Der ist im November abgeschlossen worden, die erste globale Bestandsaufnahme.
2023.
Genau, hat insgesamt überraschend gute Empfehlungen auch hervorgebracht. Aber die ganze Funktion davon ist ja eben eigentlich, dass sie die nächsten Klimabeiträge, die eben nächsten Februar eingereicht werden sollen, informieren sollen. Also es gibt drei sehr wichtige, vor allem im Bereich Minderung würde ich sagen. Also einmal sollen diese Beiträge, da haben sich alle darauf geeinigt, 1,5 Grad kompatibel sein. Das ist nicht selbstverständlich, weil im Paris-Abkommen natürlich nur steht, dass man möglichst nah an 1,5 kommen will. Dann sollen sich Staaten, das war ja der große, auch mediale Aufmerksamkeitspunkt, sollen sich Staaten in ihren Energiesystemen von fossilen Energien abkehren, ist die Formulierung, transition away. Und da hat man aber auch, das war sehr interessant, zwei Energieziele, also dass Staaten bis 2030 versuchen, global die Kapazität erneuerbarer Energien zu verdreifachen und dass die Energieeffizienz, Verbesserungsrate nennt man das, verdoppelt wird bis 2030. Und hier müsste man jetzt ein bisschen anfangen, diese Ziele runterzubrechen und eben zu operationalisieren für die NDCs dann. Eine sehr wichtige Rolle spielt hier die Internationale Energieagentur, die so ein bisschen jetzt versucht, das institutionelle Zuhause dieser Energieziele zu werden. Aber was wir jetzt wieder leider sehen, ist, dass seit Jahresbeginn, und da kommt eben auch die Politik und die Finanzierungsproblematik mit rein, dass wir einen Interpretationskampf um den Status dieser Empfehlung sehen. Mhm. Also zum Beispiel haben wir Länder wie Saudi-Arabien, die sehr deutlich sagen, sie sehen diese Bestandsaufnahme und diese vielen Empfehlungen nicht als irgendwie ein großes, kohärentes Gesamtpaket, was man jetzt umsetzen sollte, sondern sie sehen das wirklich als à la carte Menü. Das heißt, man soll sich so ein bisschen seine Lieblingsempfehlungen mehr oder weniger rauspicken können. Mhm. Das entspricht natürlich nicht so ganz dem Geist dieser Bestandsaufnahme. Man muss aber auch dazu sagen, dass auch von Seiten westlicher Ländern zum Beispiel das Zubauziel, also erneuerbare Energien verdreifachen, deutlich prominenter verfolgt wird als zum Beispiel die Abkehr von den Fossilen oder auch die Energieeffizienz. Die fallen alle so ein bisschen runter.
Dieses 1,5-Grad-Ziel, was Sie auch gerade angesprochen hatten, Frau König, ist, Frage an Sie beide, ist ja, betrifft uns ja alle. Ist das überhaupt noch im Bereich des Realistischen, des Möglichen? Oder ist man eigentlich hinter den Kulissen schon so weit, dass man sagt, schaffen wir eh nicht mehr?
Also für eine realistische Chance auf 1,5 Grad zu kommen, müssten die Emissionen nächstes Jahr, also 2025, ihren Höhepunkt erreichen. Und sie müssen bis 2030 im Verhältnis zu 2019 quasi halbiert werden und ab dann wirklich weiter stark absinken und bis Mitte des Jahrhunderts netto null erreichen. Und dafür bräuchten wir jetzt auf jeden Fall absoluten Notfallmodus. Und das ist momentan angesichts des geopolitischen Kontextes leider sehr schwierig. Und momentan sieht es tatsächlich so aus, dass die 1,5-Grad-Schwelle Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre überschritten wird. Und man muss aber ein bisschen dazu sagen, dass der genaue Moment, also wann das genau passiert, davon abhängt, wie man Überschreitungen operationalisiert. Aber tatsächlich bringt dieses Überschreiten des 1,5-Grad-Ziels enormen zusätzlichen Druck für die nationalen Klimabeiträge.
Ja, und genau, da haben wir ja eben beschlossen, die sollen jetzt 1,5 Grad kompatibel sein. Und wenn wir jetzt gehört haben, was da für eine Anstrengung nötig ist, dann muss man natürlich sagen, dass einerseits sehr schwierig wird, die vor allem auch glaubwürdig zu produzieren. Zum Beispiel die Troika-Mitglieder haben alle gesagt, dass sie jetzt 1,5-kompatible NDCs-Beiträge vorlegen wollen. Das heißt, uns steht im Zweifel eine sehr große Diskussion an, ab wann ein einzelner Beitrag, das ist einfach auch eigentlich unmöglich, wirklich wissenschaftlich zu definieren, wann dieser Beitrag 1,5-kompatibel ist. Da fließen dann natürlich einfach viele Annahmen rein, zum Beispiel darüber, wenn ich einen gewissen Ausstoß in diesem Beitrag festlege, wie viel bleibt dann für andere Länder noch übrig, um das begrenzte CO2-Budget bis 1,5 Grad auch mitzuverwenden. Das heißt, hier wird uns eine große Diskussion bevorstehen, die, wenn es jetzt so weitergeht, eben wieder anhand dieser Konfliktlinie zwischen Entwicklungs- und Schwellenländern und Industrieländern auf der anderen Seite geführt werden könnte.
Was gibt Ihnen, das frage ich vor dem Hintergrund, dass wir in diesem Podcast ja schon häufiger über Klimapolitik gesprochen haben und so jedenfalls mein Eindruck, man immer auch wieder zu demselben Ergebnis kommt. Was gibt Ihnen beiden denn, Sie waren in Bonn, Hoffnung, dass jetzt tatsächlich mal was passiert, was auch greifbar ist, was dieses 1,5-Grad-Ziel irgendwie noch erreichbar erscheinen lässt?
Ja, ich würde sagen, dass trotz dieses Krisenkontexts und dieser geopolitischen Polarisierung die Auswirkungen auf die Verhandlungen insgesamt vor allem im Verhältnis, im Vergleich zu anderen Politikfeldern weniger gravierend ist. Also wir sehen zwar auch in den UNFCCC-Prozessen, dass zum Beispiel Handelsspannungen zunehmend eine Rolle spielen und die Verhandlungen erschweren. Ich würde aber sagen, dass die weitgehende Isolierung von Klimathemen von diesen Geschehnissen noch vergleichsweise gut oder zumindest besser als in anderen Politikfeldern funktioniert. Exemplarisch dafür, wir hatten es zu Beginn kurz angesprochen, ist der Agenda-Streit. Also letztes Jahr konnten sich die Staaten auf den Zwischenverhandlungen erst am vorletzten Tag auf die Agenda einigen und quasi erst super spät richtig in die Verhandlungen einsteigen. Und dieses Jahr konnten sie die Agenda ohne größere Konflikte schon am ersten Tag verabschieden. Und auf der letzten Klimakonferenz, der COP28, die im Dezember in Dubai stattgefunden hat, also 2023, da konnte ein Bündnis aus mehr als 130 Industrie- und Entwicklungsländern gemeinsam erwirken, dass ein COP-Beschluss die Vertragsstaaten erstmals zu einer Abkehr von fossilen Energien in den Energiesystemen auffordert. Und das ist schon bemerkenswert. Und Koalitionen dieser Art, also wirklich breite Nord-Süd-Allianzen, gilt es jetzt aufzubauen und zu stärken, um Fortschritte, insbesondere im Hinblick auf die Themen, die wir hier diskutiert haben, also Finanzierung und die neuen NDCs, zu ermöglichen.
Ja, und was, glaube ich, im Hinblick auf diese Koalition dann eben mehr Hoffnung macht als zum Beispiel das Finanzierungsthema, ist zum Beispiel der Ausbau erneuerbarer Energien. Hier sehen wir, dass OECD-Länder und auch Asien, vor allem wegen China, relativ weit sind, diese Ziele zu erreichen. Wo es aber wirklich fehlt, ist Nordafrika, Mittlerer Osten und auch Subsahara-Afrika. Hier sieht man dann Potenzial, einfach in diesen Ländern die weniger die grüne Transformation als grüne Entwicklung zu unterstützen. Diese Länder haben oft noch kein gut ausgebautes Energiesystem, das heißt, da wird nicht dekarbonisiert, sondern wird ausgebaut. Deutschland hat zum Beispiel eine Klima- und Entwicklungspartnerschaft mit Kenia, das ist so ein bisschen das Vorbild im afrikanischen Bereich, würde ich sagen. Und da sieht man dann eben, wie die geopolitischen Spannungen, die wir ja am Anfang angesprochen haben, eventuell auch positive Auswirkungen haben könnten. Deutschland hat einfach auch jetzt ein geopolitisches Interesse daran, Kenia in diesem Bereich zu unterstützen, weil wenn Deutschland nicht Kenia hilft, diese erneuerbaren Energien auszubauen, dann wird sich Kenia weiter bei China verschulden. Dann wird Kenia auch mittelfristig zum Beispiel von russischem Dünger abhängig sein, den man sonst eventuell mit erneuerbaren Energien produzieren könnte. Das heißt, hier kommen dann diese Spannungen teilweise auch mal ganz gut zusammen, aber da sind wir wieder beim alten Thema. Dafür muss Finanzierung letztendlich auch fließen.
Die Klimakrise müsste eigentlich das Top-Thema der internationalen Politik sein, verschwindet aber eben immer wieder hinter anderen Krisen und Kriegen. Wie die KlimapolitikerInnen dennoch versuchen, etwas gegen die Erwärmung der Welt zu tun, das haben uns hier für diese Folge des SWP-Podcasts erklärt Jule Könnecke und Ole Adolfsen aus der SWP-Forschungsgruppe Globale Fragen. Vielen Dank Ihnen beiden.
Ja, danke für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass wir da sein konnten.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie sich weiter einlesen wollen in dieses Thema, finden Sie unter der Podcast-Folge in den Shownotes einige Leseempfehlungen. Empfehlen möchte ich Ihnen auch unseren SWP-Newsletter und unsere Social-Media-Kanäle bei LinkedIn und X, ehemals Twitter. Die dürfen Sie gerne abonnieren. Ebenso diesen Podcast, den können Sie auch abonnieren, aber Sie können ihn vor allem auch bewerten und weiterempfehlen an andere Interessierte. Ich bin Dominik Schottner, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.